Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ+-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ+-Podcast. Und wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge, denn die habt ihr sozusagen entschieden. Ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht auf Instagram und gesagt, so sollen wir tatsächlich eine ABBA-Folge machen, weil ich selber kann mit ABBA nicht viel anfangen. Ich muss sagen, ich habe mich mit ABBA nur befasst, weil ich mich generell mit Musik befasse, so DJ-technisch. Aber ich war jetzt nie ABBA-Fan, ich war irgendwie auch nie ABBA-Stan und gar nichts. Aber deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr euch das wünscht, dann machen wir das. Muss ja nicht immer um die Künstler gehen, die ich feiere. Aber ich brauche natürlich zwei Experten, die mit mir darüber sprechen, bevor ich hier ganz viel Scheiße erzähle. Und deswegen habe ich zwei eingeladen, die noch mehr Scheiße erzählen als ich. Und zwar einmal habe ich meinen Co-Host, wie immer, wenn es um Musik geht, René. Guten Tag.
Hallo. Guten Tag. Ich werde übrigens den Podcast direkt deabonnieren für diesen Satz, dass du aber mit ABBA nichts anfangen kannst.
Ich hatte schon die ganze Zeit geschadet, ob ich überhaupt weiß, wer ABBA ist und so.
Die waren nie bei Popstars, also es ist keine gecastete
Band. Ja, ach so. Das ist nicht die. Nein. Ach so, ich dachte, Little Mix waren früher ABBA, aber gut, okay. Und ich habe noch einen Co-Host und den kennt ihr vielleicht noch von genau vor einem Jahr. Da haben wir eine Kylie Minogue-Folge gemacht zum Album Disco, ein Special, und da war schon Chris Fleig zu Gast.
Hallo.
Guten Tag. Und Chris ist ja selber Musiker, bringt jetzt auch sein eigenes Album raus, können wir auch mal erwähnen. Ja, Digital Bubblegum kommt nächste Woche raus, könnt ihr euch auch mal reinziehen. Ich werde Chris Fleig auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das heißt, du bist halt auch so gesehen musikalisch halt auch vom Fach. Du machst halt auch Musik, du redest nicht nur wie ich drüber, sondern du machst das auch.
Genau, und eben auch DJing, und ich habe auch dieses ABBA-Revival damals irgendwie auch tatsächlich mitgefeiert und miterlebt, als es in den 90ern richtig rund ging dann nochmal, als sie schon ganz lange nichts mehr gemacht haben. Insofern.
Ja, krass. Also so gesehen, wir machen die Folge heute so, dass für alle, die damit nichts anfangen können, die sind sozusagen in meinem Team und dementsprechend werden wir auch die Folge gestalten. Und alle anderen, die Superprofis sind, ja, die können hinterher mal bestätigen, wie gut meine Experten heute vorbereitet sind. Aber René, sag doch mal erstmal, warum reden wir denn ausgerechnet jetzt über ABBA? Hätten wir auch schon vor einem Jahr machen können.
Ja, sehr gerne, Barry. Aber glaube ich, also ich muss nicht groß erklären, wer ABBA ist. Ich glaube, jeder hat schon mal von ABBA gehört.
Eine schwedische Popgruppe. Du kennst meine Hörer teilweise nicht.
Das schwedische Popgruppe.
Das meine ich auch gar nicht böse, aber wenn man, keine Ahnung, 19 ist oder 20, dann weiß man es vielleicht im Zweifel wirklich nicht.
Die kommen aus Dänemark? Nein, die kommen aus Schweden. Die haben sich 1972 gegründet, also vor ewig vielen Jahren, bestehend aus den beiden Paaren Agneta und Björn und Benny und Annifried. Sie haben etwa bis heute 400 Millionen Platten verkauft und gehören damit zu den erfolgreichsten Acts der Welt bis heute. Und das, obwohl sich die Band eigentlich 10 Jahre später, also 82, praktisch aufgelöst hat und auch nichts wirklich mehr gemacht hat.
Haben die nicht sogar gesagt, sie pausieren? Weil man sagt ja immer, sie pausieren bis heute.
Genau, so, offiziell also, gab es gar keine Ankündigung. Ja. So, sie haben einfach nur aufgehört, irgendwas zu machen. Ich möchte behaupten, dass jeder Minimum einen ABBA-Song kennt, also wirklich jeder, also SOS oder Mamma Mia oder Fernando, Dancing Queen, Money Money Money, Super Trooper, The Winner Takes It All, irgendeinen Song kennt jeder. Und nicht nur deshalb müssen wir über ABBA sprechen, auch weil ABBA die Popkultur so dermaßen beeinflusst hat, wie es keine andere Band eigentlich seither je wieder getan hat. Absolut. Keiner hat es geschafft, trotz jahrzehntelanger Unterbrechung in ihrem Bestehen, ihre Songs so populär zu halten wie ABBA. Sie waren immer präsent, egal ob in den 90ern, 2000ern oder 2010er Jahren. Was nicht zuletzt am Musical liegt, was übrigens eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten ist, und an der gleichnamigen Verfilmung, also Mamma Mia, übrigens auch eine der erfolgreichsten Musical-Verfilmungen aller Zeiten. Und es kam von Zeit zu Zeit immer wieder zu ABBA-Revivals. Alle paar Jahre waren die Songs dann wieder so populär und stiegen in die Charts ein. Und wir sollten, glaube ich, darüber sprechen, warum ist das so? Also was macht das Phänomen ABBA aus? Wer sind die vier eigentlich? Warum sind sie heute noch genauso beliebt und populär wie vor 50 Jahren? Und ja,
deswegen. Und du hast das Wichtigste vergessen, nämlich, dass jetzt das Album kommt nach 40 Jahren.
Da arbeiten wir uns ja noch hin.
Ja. Aber deswegen sind wir ja hier, weil wir dachten, bevor das Album kommt, machen wir das Special sozusagen als, ja, wie sagt man, als Heißmacher auf das
Album. Aber Leute, ey, wie verrückt ist das? 50 Jahre ABBA. 50 Jahre.
Ich finde es eher crazy, dass man 40 Jahre nichts aktiv macht und dann auf einmal,
kommt. Ein neues Album kommt.
Ja, okay. Einige Leute bauen 40 Jahre lang ihre Karriere auf.
Jetzt, ja.
Ne? Wie Duran Duran feiern ja gerade ihre 40-jährige Karriere und ABBA haben vor 40 Jahren ihre letzte Platte gemacht. Das ist schon sehr einzigartig, noch nie da gewesen, auch in der Musikwelt. Und umso mehr hat diese Pressekonferenz halt wie eine Bombe eingeschlagen vor ein paar Monaten. Ich habe sie glücklicherweise mit meinem Ex-Freund zusammen gesehen. Das war wirklich ein Zufall. Also wir haben da reingesappt und Das war wirklich wie nach Hause kommen, fand ich zumindest. Mhm. Aber ja, weiter im Text.
Ja, das fand ich auch so verrückt, ne? Also theoretisch war das ja nicht so, übrigens morgen kommen neue Songs und die ganze Welt ist durchgedreht, sondern es wurde ja schon vor 3 Jahren wurde ja schon angekündigt, wir haben 2 neue Songs aufgenommen, die kommen Ende des Jahres, so völlig unspektakulär. Und dann ist erstmal lange gar nichts passiert. So, man hat irgendwie gedacht, okay, habt ihr nicht gesagt, da kommt was, kam aber nichts. Und heute weiß man ja, das lag einmal an Corona natürlich, aber zum anderen auch, weil sie dann entschlossen haben oder beschlossen haben, wir machen ein ganzes Album.
Zu machen, ja.
Genau, ein ganzes Album und diese.
Ich kann mich noch erinnern, Avatar-Tour. Im Mai 2018 war ich im Alster-Pavillon und habe da einen Kaffee getrunken und dann wurde ich kurz interviewt von irgendeiner Radiostation. Hast du schon gehört, dass ABBA 2 neue Songs machen? Und das auch alleine das hat mich damals umgehauen. Ich dachte, what? Und du erfährst es hier am Jungfernstieg, wie geil ist das denn? Und dann hat es am Ende doch so lange gedauert. Ne?
Ich war erstmal ein bisschen misstrauisch, weil ich dachte, 2 neue Songs sind doch bestimmt so Leftovers von irgendwelchen Jahren,
ja, die sie jetzt denkt man dann halt.
Ne? Den Braten traue ich nicht. Ja. Bis dann klar war, okay, das sind wirklich neu gemachte, neu produzierte Songs. Total verrückt.
Ja, lass uns doch mal einmal so ein bisschen durchleuchten, warum die so ein Phänomen sind, weil das fängt ja schon allein dabei an, wie sie ihren Durchbruch hatten. Also was ja auch viele nicht wissen, dass ABBA ja ein ESC-Act eigentlich ist und auch den Durchbruch beim ESC hatte. Zu einer Zeit, wo der ESC, ja, sag ich mal, in eine ganz andere Richtung ging und dann kamen die mit ihren Glitzer-Outfits und abgestimmt. Und
aber auch mit mehreren Anläufen.
Ja. Ja, erzähl mal, also vielleicht beleuchten wir mal, was ABBA war, bevor sie den Durchbruch hatten, weil die gab es ja schon relativ lange vor dem ESC.
Ja. Also ja, Benny und Björn kennen sich schon seit 66, sagst du ja auch gerade, ne? Irgendwie, ja.
Also die Geschichte beginnt eigentlich noch ein bisschen weiter zuvor.
Bei Jesus, als Cher, die beiden entdeckt
hat. Das waren die Babysitter von Cher, ne? Richtig. Genau. Die waren zu dem Zeitpunkt, 66, waren die Teil von anderen Gruppen. Björn zum Beispiel bei den Hootenanny Singers und Benny bei den Hepstars, also alles vor ABBA. Und die beiden trafen sich dann immer mal wieder. Also Björn und Benny sind immer mal wieder zusammengekommen, verstanden sich gut und haben damals dann auch schon Songs geschrieben. Zu dem Zeitpunkt, 66, 67, war Annefried eine recht bekannte, aber nicht sehr erfolgreiche Jazzsängerin, gewann 67 einen Talentwettbewerb und Agneta hingegen, die machte zu der Zeit eher schwedischen Schlager und hatte so 68 ihren Durchbruch. Und die tourte auch durch Skandinavien und traf dann im Zuge dieser Tour auf Björn. Und so kam dann so diese Verbindung, diese Konstellation zusammen. Also durch Umwege sind die alle 4 zueinander gekommen.
Frida hat 69 den 4. Platz beim schwedischen Grand Prix Vorentscheid gemacht.
Stimmt.
Und da hat Benny nämlich auch als Komponist mitgewirkt, aber bei einem anderen Konzert.
Ah.
Bei einem anderen Gig.
Ja.
Und da haben die beiden sich kennengelernt.
Richtig.
Und die mochten sich gleich. Und so sind die beiden Paare zusammengekommen. Ja.
Ach, witzig.
Ja, und so haben wir die Verbindung von allen quasi. War das der schwedische Vorentscheid oder der norwegische? Nee, sie ist Norwegerin. Aber
sie ist Norwegerin, genau. Aber sie ist, weil ihre Mutter, glaube ich, vor den Nazis sicher sein wollte, ist sie, glaube ich, ganz früh in der Kriegszeit auch nach Schweden geflüchtet, glaube ich.
Ah, okay.
Da gibt es später noch eine interessante Geschichte, weil Frida hat ihren Vater sehr spät erst wiedergefunden. Der war lange Zeit lang verschollen und durch einen Bravo-Bericht Ende der 70er Jahre kam dieser Vater wieder zum Vorschein.
Ach, die Bravo
hat er. Der hat Bravo wieder Leihschiff gespielt, sozusagen.
Ja. Aber ja, das ist eine andere Geschichte.
Das heißt, die waren schon relativ, also was heißt, die hatten schon Musikerfahrung und man hatte sie schon vor dem Grand Prix ja auch als Musiker wahrgenommen, sozusagen. Genau. Das war ja nicht
einzeln, ne?
Ja.
Aber halt nur im Raum Skandinavien, ne? Also nicht europaweit und schon gar nicht weltweit. Und ich glaube, 69 war auch das Jahr, in dem dann Benny und Annefried auch schon eine Beziehung begangen. Ne? Mhm. Ich glaube, die waren seit dem Zeitpunkt zusammen. Agneta und Björn lernten sich auch so in diesem Zeitraum kennen und führten, glaube ich, auch seitdem ungefähr in diesem Zeitraum eine Beziehung. Mhm. Also als es aber dann tatsächlich groß wurde, waren die alle schon lange ein Paar. Ja, und haben dann eben Ende der 60er, Anfang der 70er immer mal wieder zusammen gearbeitet. Aber noch nie, oder zu dem Zeitpunkt noch nicht, als wirklich 4er-Konstellation, wie man es heute als ABBA kennt.
Mhm.
Björn und Benny zum Beispiel, die haben 1970 ihre erste gemeinsame Single veröffentlicht, She's My Kind of Girl. Björn wirkte am Soloalbum von Agneta mit, Benny produzierte Annefrieds Soloalbum, also die haben schon musikalisch zusammengearbeitet,
aber eben nicht als ABBA.
Quartett.
Ja, okay.
Richtig, genau. Ja, und Björn und Benny, und das wird noch wichtig, veröffentlichten beim Plattenlabel Polar Music ihr erstes Album. Und da sind auch die beiden Frauen schon zu hören, aber immer nur als Backing Vocals.
Mhm. Genau, und deren Manager, glaube ich, von Polar Music, Steve Anderson.
Genau. Wichtiger Name, wenn es um Arbeit
geht. Ganz wichtiger Name. Mhm. Der hat die Jungs immer als seine Goldjungs bezeichnet. Der hat an Benny und Björn geglaubt wie an Elvis Presley und die Beatles. Mhm. Also wirklich, der hat echt da alles drauf gesetzt. Und der war halt der Manager und dem gehörte Polar Music. Und dann kam es zur ersten Single.
Genau, also von den, als ABBA.
Richtig, aber noch als Benny und Björn und Anni-Fried und Agneta. Genau. Das wurde noch nicht betitelt als ABBA. Und der Song hieß People Need Love.
Richtig, genau. Aber auch da noch nicht als feste Formation. Also die haben immer noch alle ihre Solo-Karrieren verfolgt und wollten das auch eigentlich so weitermachen. Und wie du schon gesagt hast, der Song erschien unter dem Namen Björn und Benny, Agneta und Anfried. Also geht's, ne? Also geht's komplizierter.
Geht's auch länger
aus. Naja. Und das wurde dann tatsächlich, dieser Song wurde relativ erfolgreich in Schweden. Und das führte dann dazu, dass man beschloss, ein ganzes Album zu machen. Mhm. Das hat man auch gemacht. Das erschien 1973 und hieß Ring Ring. Fun Fact, im Januar 1973 traten sie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. Der Moderator stellte die Band als Björn und Benny, Agneta und Annefried vor. Auf der Bühne stand allerdings nicht Agneta, die war nämlich in 8 Monaten schwanger und wollte nicht reisen. Richtig. Sondern eine Freundin von Annefried stand da, aber das hat keiner gemerkt, weil man kannte die gar nicht.
Weil man kannte die nicht, ja.
Genau. Richtig, und die hieß, warte mal, ich habe mir
gut, dass du das auch geschrieben hast, ich nämlich nicht.
Die hieß Inga und genau genommen waren dann nicht ABBA auf der Bühne, sondern IBBA.
Stimmt, nein.
So gesehen stimmt, ja. Oder Abi.
Geht ja auch.
Oder Abi. Genau.
Ja. Und dann kam es ja zum Grand Prix, ne? So, also die sind ja für Schweden angetreten.
Mit Ring Ring sind sie angetreten und haben bei dem Grand Prix im Vorentscheid in Schweden tatsächlich nur den 3. Platz geholt, 1973.
Genau.
Aber es ging trotzdem, wie du gerade schon sagtest, ne? Irgendwie
das lief in Skandinavien jetzt nicht so schlecht.
Skandinavien ganz gut voran.
Genau. Das heißt, die haben es dann nochmal probiert.
Wir haben es 1974 nochmal probiert und ursprünglich hatten sie 2 Lieder dafür von der nächsten Platte, nämlich Hasta Mañana und Waterloo. Mhm. Und es war noch nicht ganz klar, ne?
Man hat dann im selben Jahr noch beschlossen, ein zweites Album zu produzieren, den Nachfolger von Ring Ring, und eben nochmal am ESC teilzunehmen und diesmal eben mit Waterloo. Und naja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Ich glaube, so die ESC-Geschichte kennt, glaube ich, jeder. Sie haben den ESC gewonnen. Und das war dann quasi der Startschuss
der Durchbruch,
für diese sehr erfolgreiche Karriere.
Ja.
Für die, die es nicht kennen, aber haben sich mega, mega extrovertiert angezogen. Und ich glaube, Frieda hat mal gesagt, so eigentlich war das gar nicht unsere erste Wahl. Aber der Hauptgrund war, dass wir auffallen wollten.
Ja.
Und da muss ich das nochmal so ein bisschen vorstellen. Ich meine, 1974, das war alles extrem bieder. Ne? Ja. Das ist nicht so extrovertiert alles gewesen. Wie heute, sondern das war extrem bieder und die sind da sehr, sehr aufgefallen mit den Klamotten, und aber übrigens auch mit einem ganz, ganz großartigen Song, ne? Also ich meine Waterloo.
Das kennt man ja bis heute. Ne?
Ja, das ist aber sehr außergewöhnlich für die Sachen, die in der Zeit damals liefen. Ich glaube, das muss man auch erwähnen dabei.
Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht so der Grund war, ne, wie es oft beim ESC ist, dass jemand, der dann so eine ganz andere Schiene fährt, dann wirklich so den Durchbruch schafft und gewinnt. Ne? So, aber dass die, also das, was du jetzt angesprochen hast mit den Klamotten, das kam ja, also die wurden ja auch belächelt danach. Ne? Also die waren ja so ein bisschen so zu plastik und zu poppig und so. Und es gab ja dann im nächsten Jahr, als die in Schweden, also die haben ja den ESC nach Schweden gebracht, und hat ja das schwedische Fernsehen einen alternativen Grand Prix ausgestrahlt. Und das war parallel. Also ich glaube, der richtige Grand Prix lief auf irgendwie Kanal 1 und der Alternative auf Kanal 2. Und das war wirklich eigentlich so ein Anti-ABBA-Event. So, das war halt so eine Zeit, wo das im Fernsehen halt noch ging. Und dann gab es halt den alternativen ESC, so, weil die das halt alle scheiße fanden mit ABBA.
Aber das weiß er wieder, ne?
Ja, sowas genau weiß ich dann.
Übrigens, toller Fun-Fact ist, dass ABBA irgendwann mal viel, viel später zugegeben haben, dass sie deswegen so viel auf Klamotten und auf so unterschiedliche, fast kostümmäßige Garderobe Wert gelegt haben, weil sie das von der Steuer absetzen konnten in Schweden. Mhm. In Schweden gab es nämlich ein Gesetz, dass alle Klamotten, die nicht alltagstauglich sind, von der Steuer abgesetzt werden.
Ach geil, das könnte ich heute immer noch gebrauchen. Ich kann meine ganzen Kostüme und alles, das kann ich immer überhaupt nicht einreichen bei der Steuer. Ja, aber es ist immer so ätzend, wenn man über ABBA redet und dann aber sagt. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich muss ja das wenige Wissen, was ich habe, ja auch loswerden, dass ja der eigentliche Durchbruch ja erst in Australien dann kam. So, also die sind ja dann irgendwie, und zwar, da gibt es auch einen Fun Fun Fact. Nämlich, wir haben ja immer ganz oft über Musikvideos geredet und ich finde das, was man immer vergisst bei Musikvideos, denkt man immer so an Madonna, Michael Jackson und so, die MTV-Ära, aber die haben ja vor der MTV-Ära schon auf Musikvideos gesetzt und nur dadurch sind die in Australien groß geworden.
Ja, ja, würde ich auch so sagen. Also erstmal muss man dazu sagen, dieser ESC-Hype, der hielt nicht so lange an. Mhm. Das war tatsächlich nur 74 und auch der große Erfolg war nur in diesem Jahr erstmal da. 75 gab es so ein kleines Tief. Also es erschien das dritte gemeinsame Album, das einfach ABBA hieß. Aber der internationale Erfolg blieb eigentlich erstmal aus. Also das lief nicht so gut. Zumindest außerhalb von Skandinaviens lief es nicht so gut, waren Ladenhüter. Erst als dann die dritte Single, SOS, erschien, wurde es dann wieder erfolgreicher, auch international, war Platz 6 in UK, Platz 1 in Deutschland. Mhm. Und die letzte Single vom Album war Mamma Mia. So kennt ihr, glaube ich, jeder. Und das führte dann dazu, eben, dass es dann doch noch sehr erfolgreich wurde. Aber erst war das eine ziemliche Flaute, also das Album lief gar nicht so gut.
Und Stieg, der Produzent, wollte Mamma Mia ursprünglich gar nicht auskoppeln, übrigens. Ja. Das ist auch interessant, wie das immer so im Laufe der Zeit dann so passiert. Heutzutage ist es ja so, dass die meisten Künstler Singles vor dem Album rausbringen, um permanent präsent zu sein. Mhm. Und damals war es häufig so, dass erst eine Single rauskam, dann kam das Album, dann wurde viel ausgekoppelt.
Mhm. Ja.
Und SOS ging megamäßig durch die Decke bei dem Album 1975. Das war nicht ganz so abzusehen, aber rückblickend sagen auch übrigens ganz viele britische Menschen wie Pete Waterman von Stock Aitken Waterman, dieses Ding ging damals durch die Decke wie ein Überschallflugzeug, irgendwie so harmonisch, auch songstrukturmäßig. Das war irgendwie wieder mal ganz, ganz anders. Und deswegen haben sie mit SOS tatsächlich weitergeführt, was mit Waterloo angefangen hat.
Ja, und danach folgte die sogenannte ABBA-Mania. Also dann kam wirklich so der Höhepunkt des Erfolges, 76, 77, 78. Mhm. Vor allem, wie du ja schon gesagt hast, Barry, in Australien waren sie unfassbar groß. Also die hatten da einen Hype, das kann man sich nicht vorstellen. UK natürlich auch, weil UK liebt ja bis heute Popmusik sehr. Da gingen sie gut ab. Deutschland waren sie super erfolgreich, Skandinavien waren sie super erfolgreich. Es erschien dann auch direkt das nächste Album, 76. Also sie haben wirklich außer 78 haben sie jedes Jahr ein Album veröffentlicht. Das nächste Album war dann Arrival und die erste Single daraus war keine geringere als Dancing Queen. Glaube ich auch ein Song, den jeder kennt und erreichte dann auch erstmalig und seitdem dann tatsächlich auch nie wieder Platz 1 der amerikanischen Charts.
Genau. Ja.
Zeitgleich erschien auch Fernando übrigens. Das sind auch so, das ist mir bei meiner Recherche aufgefallen, es gibt viele Songs, die man kennt, die gar nicht regulär auf Alben sind. Also Fernando zum Beispiel war auf keinem regulären Album.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Nur für ein Best-of-Album.
Genau, genau. Oder Summer Night City ist auch auf keinem regulären Album. Thank You for the Music kennt man erst seit den 90ern, obwohl das eigentlich...
Stimmt, durch dieses Best-of-Album dann eigentlich, ne? Ja, ich will nochmal auf diese Australien-Tour eingehen, weil das war ja damals so, dass die ja in Australien diesen riesen Hype hatten und erst dadurch, dass sie da dann auf Tour gingen und so krass erfolgreich waren, weil die kamen da ja an und dachten ja irgendwie, ja, die spielen halt in diesen Stadien, aber es war ja wirklich so, die waren ja rundum belagert. Da waren ja irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Melbourne war oder wo auch immer, da waren irgendwie 100.000 Menschen vor dem Hotel und die waren durchgehend irgendwie belagert. Und da gibt es auch eine Doku, die haben ja parallel zu dieser Tour ja eine Doku gefilmt, das ist so ein Kinofilm. Aber ja, genau. So, und das zeigt ja auch nochmal diesen Hype. Und ich habe mal irgendwann gelesen, dass die dadurch, dass es dann in Australien so ein Hype war, schwappte das erst rüber nach Europa, weil die europäische Presse war halt immer so, ja, aber die haben die immer belächelt, aber die wollten ja unbedingt auch in UK auf Platz 1 gehen, weil das ja so für ABBA so das Zuhause der Popmusik ist.
Übrigens, da das kam alles. Benny himself mal gesagt, niemand kümmert es, wenn man in Deutschland, Belgien oder irgendwo einen Hit platziert hat. Aber wenn man in Großbritannien einen Hit platziert hat, dann ist man eine Popband.
Ja, und es ist heute noch so.
Es ist heute noch
so, ne? USA und Großbritannien. Wobei man auch sagen muss, witzigerweise, USA ist ja das einzige Land, wo die nie auf Platz 1 waren. Ne?
Dancing Queen. Dancing Queen,
aber nicht mit den Alben.
Weil ihr mir nicht mal zuhört, wenn ich rede. Das habe ich mal
zwei Minuten gesagt. Nein, aber kein Album war auf Platz 1, oder? Ja, das, guck mal, das weiß ich, dass sie da kein Nummer 1 Album
hatten. Aber auch übrigens erst verspätet, ne? Also Dancing Queen ist ja erst 77 in den Staaten auf 1 gekommen.
Ach krass, warum so spät? Ist da nochmal irgendwas erschienen?
Gut, also im Herbst 76, das sollte man vielleicht auch nochmal erzählen, weil Dancing Queen ist ja schon eigentlich mit der ABBA-Song.
Ja.
Also viele, viele Menschen betiteln diesen Song übrigens sogar als größten Popsong, der je geschrieben wurde. Mhm. Also wirklich sagen auch genre-entfernte Produzenten und Musiker. Und der wurde prämiert als auf der Hochzeit des schwedischen Königs. Ja. Und da sind aber aufgetreten, halt auch in entsprechender Garderobe. Mit
barocken Kostümen.
Ja, das kenne ich sogar. Das kenne ich sogar, ja. Den Auftritt, ja.
Und das ging halt unfassbar durch die Decke. Und in den Staaten erst verspätet, dann 1977. Übrigens, Polen hat auf dem entsprechenden Album Arrival, das ist dieses Album, wo alle vier im Hubschrauber sitzen, ganz toll. Polen hatte damals, weil es ja noch so zur Sowjetunion gehörte, immer ein gewisses Kontingent an Vinyl-Auflagen, die aus dem Westen erscheinen sollten. Und das ist eine Auflage von 800.000. Und für ABBA, weil das so durch die Decke ging, auch im Osten, hat Polen das gesamte Kontingent der Platten, die aus dem Westen kommen sollte, für das Album Arrival tatsächlich investiert. So.
Ja, heftig. Spannend.
Ich glaube, was vielen so fehlt, weil aber auch einfach eine große zeitliche Distanz da ist, wie groß die Ende der 70er Jahre waren. Ne? Also es waren wirklich Weltstars. Sie tourten um die ganze Welt. Sie hatten Millionen von Platten verkauft, Auftritte in TV-Sendungen, eigene TV-Sendungen wie The Best of ABBA in Australien zum Beispiel.
Es gab ja alles von ABBA. Es gab ja selbst alle. Seife.
Ja, das ist heute so hat das so Sammlerwert, weißt du, ja, wo du so Sachen von denen findest von früher. Aber es gab wirklich alles. Egal, womit du deine Wohnung ausstatten wolltest, dann konntest du es kaufen mit einem ABBA-Gesicht drauf.
Übrigens eine interessante Geschichte, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, wo ihr da gerade bei dem Thema seid. Es gibt ja auch diese bekannte ABBA-Seafood-Marke. Das ist eine schwedische Fischmarke. Also, und die kriegst du auch hier im Supermarkt tatsächlich. Und bis vor kurzem dachte ich, das ist so ein Nebengeschäft, aber das ist es gar nicht. Das ist ein Unternehmen, was 1938 gegründet wurde und was nichts mit den ABBA-Leuten zu tun hat. Aber sie haben irgendwann natürlich das bemerkt und festgestellt, dass das eine Win-Win-Situation ist, dass beide Unternehmen voneinander profitieren und deswegen haben sie es weiterlaufen lassen.
Ja,
bis vor kurzem dachte ich nämlich, dass das wirklich von ABBA kommt, aber es ist gar nicht so.
Und deswegen hast du ganz viel davon immer gekauft.
Ich habe euch was mitgebracht.
Ja, ganz Geschenk hier für euch. Ja, ich glaube tatsächlich, dass gerade diese Zeit, also die Ende der 70er, dann die Band sehr ausgelaugt hat. Ne? Also dass das wirklich richtig heftig zuging damals, als sie dann von dieser Monster-Tournee zurückkamen. Haben sie später erzählt, haben sie auch direkt weitergemacht, direkt am nächsten Album gearbeitet. Gleichzeitig hatten alle Mitglieder noch andere berufliche Verpflichtungen. Später haben sie dann erzählt, dass sie teilweise nach der Tournee bis zu 12 Stunden am Tag noch gearbeitet haben, was bei Agnetha übrigens auch fast zu einer Fehlgeburt geführt hat damals. Nichtsdestotrotz erschien dann im selben Jahr noch, im November 77, die nächste Single, The Name of the Game. Im Dezember dann das Album, ABBA the Album. Und dann sind wir auch schon bei 78, wo es dann vermehrt zu privaten Krisen kam. Also wie gesagt, wir haben da zwei Paare auch noch nebenbei, was es, finde ich, auch nochmal total schwierig macht, weil du kannst dann Berufliches von Privatem gar nicht mehr trennen. Und da fing es eben an, dass es dann eben auch privat sehr gekriselt hat. Bei, ich glaube, zuerst Agnetha und Björn?
Ja.
Ich glaube, die beiden waren zuerst, ne?
Auch,
genau.
Das war auch wegen Agnethas, die hat ja zunehmend Schwierigkeiten mit dem Reisen und mit den Fliegen bekommen. Die waren mal irgendwann auf irgendeinem Jet mussten sie extra landen, weil sie in Turbulenzen geraten sind. Und seitdem hat die immer größere Angst bekommen.
Genau, habe ich mir als Fun Fact aufgeschrieben. Ich lese das mal ganz kurz vor.
Mach mal.
Während einer Tournee 1979 in Nordamerika kam es bei einem Flug zu einem folgenschweren Zwischenfall. Am 3. Oktober 1979 flog die Gruppe von New York nach Boston und geriet in ein ganz, ganz schweres Unwetter und das Flugzeug wäre beinahe abgestürzt. Das landete dann in Manchester und die Gruppe setzte die Reise dann in einem Van fort. Das Konzert, was dann eigentlich hätte stattfinden sollen, ist dann auch um 90 Minuten verschoben worden. Und Agnetha war es dann, die eben so große Angst hatte, ne? Die war so traumatisiert davon, dass sie zwar an dem Abend noch auf der Bühne stand, aber die nächsten Konzerte alle abgesagt werden mussten, weil sie konnte das nicht mehr. Selbst an dem den Empfang im Weißen Haus, den sie dann hatten, hat sie nicht mitgemacht, weil sie einfach so traumatisiert war von diesem Flug. Und das ist sie ja bis heute. Sie fliegt ja bis heute nicht, deswegen sieht man sie auch so selten. Sie gibt kaum Interviews, sie ist kaum irgendwo zu sehen, weil sie nicht reisen möchte.
Krass.
Und im Zuge dessen gab es halt immer mehr Spannungen, ne? Weil sie dann halt auch häufig drüber gesprochen haben, wie das weitergehen soll. Und die Jungs haben halt immer gesagt, wir müssen weiter am Ball bleiben. Wir werden gerade, wenn wir das nicht tun, werden wir das immer bereuen.
Ja. Und sie wollte eigentlich gar nicht mehr so in die Öffentlichkeit.
Und ein Jahr später hat Agnetha tatsächlich die Beziehung beendet.
Ach krass. Ja. Und wann wurde die Pause verkündet?
83, verkündet wurde sie eigentlich nie so richtig.
Die ganz große Pause, ja, genau. Die ist viel, viel später gekommen. Ja, wir reden hier gerade noch von Ende der 70er Jahre, im Grunde noch von dem Peak. Mhm. Also der Peak, ja, sagt man ja, ist so Ende der 70er Jahre. Genau. Mhm. Deswegen wurden diese Avatare, so wie man sie nennt,
ja,
das wurde, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, das wurde ja sogar dieses virtuelle Konzert jetzt innerhalb von 4 Monaten digital aufgezeichnet, was in London ja eine Riesenshow wird, mhm, aber es sind nicht die Aber-Leute, wie sie heutzutage aussehen, sondern es sind die Aber-Leute aus der Peak-Time, mhm, der Karriere von Aber, und das war Ende der 70er Jahre mit The Album und mit Voulez-Vous kam, mhm, ja 79, mhm, das war ein sehr Dancefloor-mäßiges Album, sehr orientiert an Bee Gees und an all die ganzen Trends, das muss man auch mal erwähnen, aber haben immer zugesehen, dass sie auch am Puls der Zeit bleiben damals.
Ja.
Und die haben sich immer umgehört, was machen andere? Und Ende der 70er Jahre gab es ja diesen riesen Studio 54-Hype, den Bee Gees-Hype. Und deswegen klingt die ABBA-Platte 1979 Voulez-Vous nach absolut Disco.
Ja,
ja. Aber es ist in einer schwierigen Zeit entstanden, ne? Also ja. 78 haben sich dann tatsächlich Annefried und Benny nach 9-jähriger Verlobung endlich geheiratet, mhm, nachdem sie 9 Jahre verlobt gewesen sind. Aber im selben Jahr haben sich eben auch Agnetha und Björn getrennt. Mhm. Im Dezember 78, glaube ich, ist Agnetha auch aus der Villa ausgezogen und ist irgendwie in so einem, weiß nicht, Seehaus oder so vom Studio gezogen mit ihren Kindern. Irgendwie sowas. Trotzdem haben sie karrieretechnisch weitergemacht, also weiter Touren gemacht, weiter, mhm, irgendwo aufgetreten, sind weiter ins Studio gegangen. 1980 ging es eigentlich genauso weiter wie bisher. Im Sommer 1980 erschien The Winner Takes It All, für mich einer der besten ABBA-Songs aller Zeiten. Ist als erste Single vom neuen Album Super Trooper erschienen, was dann im November 1980 erschienen ist. Und ja, also eigentlich ging es karrieretechnisch genauso weiter, nur privat, mhm, eben nicht mehr.
Ja, mhm, ja. Übrigens, die Entstehungsgeschichte von Super Trooper ist auch toll. Es wurden ja jetzt so bis vor kurzem auch die ganzen Vinyls neu aufgelegt, remastered, und in diesen Vinyls ist immer ein ganz toller Einleger dabei, wo man über jede Platte auch ganz viel erfahren kann, mhm, wie die entstanden ist. Und bei Super Trooper ist sehr erwähnenswert, finde ich, dass der Titelsong Super Trooper der allerletzte Song gewesen ist, der geschrieben wurde. Und zwar deswegen, weil sie schon auf dem Fotoshooting für die Platte waren.
Ah,
und Benny und Björn hatten aber immer so eine Melodie und haben an so einem Titel noch gearbeitet und haben überlegt, Mensch, ein Song muss da noch rauf. Und dann haben sie diese Scheinwerfer gesehen, die bei dem Fotoshooting dabei waren. Und dann hat es gezündet. Und dann haben sie überlegt, Mensch, jetzt Super Trooper. The Super Trooper Beams Are Gonna Blind Me.
Mm.
Und dann haben sie den Song so benannt. Und das wurde dann der Titelsong. Übrigens auch The Winner Takes It All. Ich stimme dir da total zu. Das ist echt, mm, also die größte Granate. Und dieser Song hieß gar nicht The Winner Takes It All im Arbeitstitel, sondern The Story of My Life.
Ja, stimmt.
Mhm. Ganz, okay, interessant. Also die ganze Platte ist, handelt übrigens sehr von Trennung und von Trennungsschmerz. Ja. Und,
so ein bisschen das Rumors so, von, ja, Fleetwood Mac für ABBA.
Ja, ganz genau. Mhm. So, und ist dann über das ganze Jahr entstanden, 80. Sie haben sich anfangs, glaube ich, in der Karibik eingemietet in so einem Studio, ja, und haben da die ersten Songs geschrieben. Und es ist ja auch ein Live-Song mit dabei von der vorhergehenden Tour. Ja.
Und das war dann das Letzte?
Das war das Vorletzte.
Das Vorletzte, genau, was, genau, kam danach noch?
Naja, eigentlich muss man doch dazu sagen, dass das Album, also Super Trooper, der einmal ein Trennungsalbum ist, weil wir schon ein getrenntes Paar haben.
Das ist
haben.
Mein Hund übrigens, wenn, ja, ich jemanden knurre.
Bin nicht ich. weil wir schon ein getrenntes Paar in der Band haben. Aber auch ein Jahr später haben sich eben auch Annefried und Benny getrennt. Das heißt, 1980 dürfte es da schon nicht so gut ausgesehen haben. Mhm. Genau, trotzdem haben sie, wie gesagt, einfach weitergemacht. Das nächste Album war dann The Visitors und das war dann auch das letzte Album der Band. Sie waren dann wohl 82 nochmal im Studio, aber man hat dann relativ schnell gemerkt, dass die Luft raus ist. Sie waren dann auch 82 nochmal im Fernsehen zu sehen und haben I Have a Dream gesungen. Aber im Grunde war es da eigentlich schon vorbei. Die Trennung wurde so nie angekündigt oder publik gemacht. Eine Pause im Grunde auch nicht, sondern sind halt einfach nicht mehr gemeinsam aufgetreten und haben keine Musik mehr gemacht.
Ja. Ja. Mhm. So, jetzt würde ich mal gern von euch wissen, was macht denn den Sound so aus? Also, weil ABBA haben ja schon einen ganz eigenen Sound und ihr habt ja auch selber gesagt, dass, also Chris, du hast das gesagt, dass halt auch Leute, die irgendwie, also sowohl Kritiker als auch Leute, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, ja immer aber loben für diesen Sound. Und ich weiß auch, dass es oft heißt, dass das alles ganz komplex ist von den Harmonien und Melodien und so. Ich für meinen Teil muss sagen, was ich zum Beispiel richtig krass finde, ist, dass die beiden Mädels immer klingen wie eine Stimme. Und das hast du eigentlich nie. Also du hast keine Girl Group oder du hast kein Duett, wo du nicht beide Stimmen hast. Ich finde, dass die sich so krass ergänzen, dass es oftmals, also du hörst schon beide, aber es fühlt sich an wie eine. Findet ihr nicht? Also ich finde, das hat so was Magisches.
Also man hört irgendwie sehr wohl, also ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Die beiden haben, wenn sie Solo singen, schon eine unterschiedliche Klangfarbe. Ja. Frieda ist eher so die für die Mollabteilung zuständig und Agneta ist etwas, meiner Meinung nach, etwas lieblicher. Mhm. Den ersten Song, den wir von den neuen Songs gehört haben, wird von Frieda gesungen. Mhm. Frieda hat im Übrigen auch den Abschluss von der letzten Platte gemacht, Like an Angel Passing Through My Room. Ich liebe ihre Stimme. Also, und deswegen sagte ich gerade, man hört das und man fühlt sich sofort auf den Arm genommen. Mhm. Also nicht auf den Arm genommen.
Umarmt.
Ja. Man fühlt sich sofort verarscht. Man ist sofort irgendwie so behütet.
Ja, ernst.
Ja. Und und das Ding ist, das haben Benny und Björn auch ganz toll in diesem Interview erzählt. Das, was diese beiden, das, was die ABBA-Chöre so einzigartig macht, ist, dass beide in unterschiedlichen Frequenzlagen singen und die beiden connected. Wenn man sie zusammen in einem Chor singen hört, geben diesen einzigartigen silbrigen Sound,
genau,
den man sonst nirgendwo hört.
Ja. Und das ist sehr einzigartig. Ist mehr so im Tonumfang von einem Sopran. Ja. Annefried ist mehr so Mezzosopran. Das ergänzt sich super. Also wenn die beiden singen, als die beiden neuen Songs erschienen sind, war mein erster Gedanke: Ey, das ist so krass. Nur ABBA klingt wie ABBA.
Ja.
Du hörst die Songs.
Das ist echt so.
Es ist ABBA und kein anderer klingt so. Das ist so verrückt. Also sowohl was die Stimmen betrifft als auch was den ganzen Klangteppich betrifft. Das können nur die. Total verrückt.
Ja, und eben die Kombination. Ne? Also wenn Frieda und Agneta sich ohne die Jungs zusammengetan hätten, dann wären nicht diese Voicings entstanden, wären nicht diese Chöre entstanden, weil nur die Jungs beherrschen das so, die auch so einzusetzen und dann in deren Art von Komposition dann auch zu ABBA zu machen. Und das ist so das Einzigartige an dieser Viererkonstellation.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass die alle vier auch wissen, was sie da tun. Die hatten ja alle auch vor ABBA schon viel Erfahrung im Musikbereich. Ja. Die beiden Mädels sind ausgebildete Sängerinnen, also die wissen auch, was sie dort tun. Das macht für mich zum einen diesen Zauber aus, einfach, dass die Ahnung haben von dem, was sie da machen. Dass die alle musikalische Erfahrung schon mitgebracht haben. ABBA hat eine große Vielfalt, was deren Musik betrifft. Also man findet ganz, ganz viele verschiedene Richtungen in deren Songs. Die Songs klingen oft recht simpel, aber versuch mal simpel zu schreiben, das ist gar nicht so einfach.
Aber der Aufbau ist immer so gar nicht simpel. Also wenn du dich da richtig reinhörst, da ist so viel drin. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spuren das sind. Das ist unfassbar. Ist
bei so vielen Künstlern finde ich auch so rauszuhören, wo so deren Roots sind. Mhm. Also und bei Benny und Björn ist zum einen die klassische Ausbildung ganz klar rauszuhören. Aber andererseits haben sie auch beide gesagt, dass sie früher sehr viel deutschen Schlager gehört haben.
Mhm.
Und ich glaube, Benny oder Björn, einer von denen hat mal gesagt, dass Chiquitita zum Beispiel oder Fernando, das sind für sie deutsche Lieder, haben sie mal bezeichnet. So.
Ja, jetzt wo du es sagst, sing das mal auf Deutsch, dann hast du eigentlich einen Schlager.
So, könnte Helene Fischer sein.
Ja, das stimmt. Wenn man jetzt mal guckt, ich meine, das Krasse ist ja, die haben ja 40 Jahre lang jetzt nichts gemacht, aber eigentlich ja gar nichts eingebüßt an eigentlich Aktualität oder, ne, also die waren immer irgendwie angesagt. Wobei ich sagen muss, in den 80ern, also als dann so die Solokünstler so groß wurden, ne, so Prince, Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston und so, da waren ja so Bands wie ABBA dann plötzlich auch so ein bisschen out, das war dann ja so ein bisschen verpönt, aber später dann, ich glaube, war das nicht 1990, als das Best-of-Album kam?
92.
Da gab es ja wieder voll den ABBA-Hype in den 90ern. Da gab es ja auch sowas wie die A-Teens, also ne, diese Teenie-Band, die nur ABBA-Songs gecovert hat und so. Und also irgendwie kam ABBA immer wieder auf. Und dann natürlich das Musical, ne, was du auch angesprochen hast, René, was ja mega erfolgreich war.
Also man darf jetzt auch unsere Family nicht vergessen. Ich glaube wirklich, die Gays und die gesamte LGBTQ-Szene waren wesentlich daran beteiligt.
Ja.
Parallel natürlich auch zu so Acts wie Erasure, die das irgendwie schon Ende der 80er, Anfang 90er extrem hochgehalten haben.
So ein Cover-EP, glaube ich, gemacht, ne?
Genau, stimmt. Und so eine Coverband namens Björn Again ist entstanden. Und eben im Zuge dieser Geschichte, dieses Hypes, haben aber halt diese Gold-Compilation rausgebracht, die über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Und,
31 Millionen Mal.
31
bis heute Millionen das erfolgreichste ABBA-Album aller Zeiten.
Ja. Verrückt. Krass, mit keinem einzigen neuen Song drauf, oder? Ja,
nee, genau.
Ja, krass.
Ja, das war halt damals so eine Urban Legend, ne? Also das war es schon Ende der 80er so. Ne?
Ja.
Also ich bin im größten Teil der ABBA-Karriere habe ich die irgendwie gar nicht so mitgeschnitten, aber tatsächlich erst so in den 80ern dann rückblickend irgendwie immer mehr gefeiert. Und du hast recht, klar, es gab ganz andere Genres, ganz andere Trends. Und vor allen Dingen sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass in den 70ern und 80ern es eine viel polarisierendere Musikwelt gab. Also wenn du die eine Sache gehört hast, dann hast du auf gar keinen Fall die andere Sache gehört.
Ja.
So, und Rock
bei ABBA war immer Disco.
Das Spezielle, dass sie in den 70ern zwar schon sehr in der Nische waren, aber das hat sich Ende der 70er sehr aufgebrochen. Das heißt, sogar die Sex Pistols haben sich als ABBA-Fans geoutet.
Ja,
Elvis Costello, Kim Wilde, all diese ganzen Leute, die ganz woanders, also in ganz anderen Bereichen Musik gemacht haben, haben sich als ABBA-Fans geoutet. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so, glaube ich, so konserviert geblieben und dann in den 90ern so durch die Decke gegangen. Und dann kam in den 90ern halt diese im Grunde Renaissance der Popkultur, diese Entwicklung, das Retro extremst und nicht nur in der Musikwelt, halt auch übrigens in der Welt der Grafik immer populärer wurde, also Wiederverarbeitung, Sample-Verarbeitung und so weiter und eben auch der Schlager-Hype. Und da war dann sowieso alles erlaubt. Also mit dem Schlager konnte jeder zu allem tanzen im Grunde. Ich erinnere mich irgendwie an die wilden Partys irgendwie in Ende 90ern, als mit dem Schlager Revival so richtig losging, dass das Coole an dieser ganzen Sache war, dass Leute, die ansonsten ganz andere Musik gehört haben, jetzt auf einmal auf der Tanzfläche sein durften. Ne? Also, weil einfach alles irgendwie unter einem gewissen Kultfaktor stattgefunden hat. Und da hatten ABBA es natürlich unglaublich, das war natürlich eine Überholspur für ABBA, sodass dann auch dann dieses Mamma Mia Musical 1999 erschien.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? Dass so eine Band seit eigentlich über zehn Jahren nicht mehr aktiv und dann kommt es auf einmal zu diesem unfassbaren Hype in den 90ern, obwohl die selber gar nichts gemacht haben.
Ja.
So, die haben da ja nichts zu beigetragen, außer dass sie dieses Goldalbum veröffentlicht haben, aber auch erst im Zuge dessen, dass zum Beispiel Bands wie Erasure, ne, deren Songs gecovert haben und die sehr erfolgreich waren und sich die Plattenfirma dachte, ja, dann springen wir halt auf diesen Hype und veröffentlichen dieses Album und dann geht das so durch die Decke.
Ja.
So,
man muss auch sagen, die CD, ne? Also bis dahin gab es ja aber nur auf Vinyl und dann in den 90ern ne, gab es halt zum ersten Mal dann was auf CD. Ich meine, das war natürlich auch für viele Fans.
Da muss ich kurz intervenieren, weil okay. ABBA ist tatsächlich die Band, die als allererstes auf CD erschienen ist.
Echt?
The Visitors ist das jemals allererste erschienene Album auf CD.
Ah,
das ist bei ABBA übrigens auch immer so ein Faktor, dass die irgendwie aus irgendeinem Grund immer ganz weit vorne sind bei so technischen Neuerungen. Jetzt ja schon wieder mit diesem
Avatar-Konzert. Also vor dem Best-of sind schon die alten Alben nochmal auf CD erschienen.
Ja. Okay, also die CD, und wie gesagt, The Visitors war die allererste weltweit überhaupt erschienene CD.
Ach krass.
Im Pop-Bereich. Wie es im Klassik-Bereich war, weiß ich nicht. Aber The Visitors sehr wohl, ja.
Ach krass, ey. Ja gut, wenn man was Neues auf den Markt bringt, dann vielleicht mit einer Platte, die irgendwie schon mega erfolgreich war.
Ja, und jetzt ist die CD so abgemeldet und alle wollen wieder Vinyl, ne?
Das ist ja, das stimmt, ja. Also keiner sammelt CDs, ne? Alle sammeln irgendwie Vinyls. Ja, genau, wir haben jetzt über die 90er gesprochen. Dann war ja 2005 ja nochmal so ein Revival durch Madonna. Mhm, ich weiß, ich erinnere mich, dass als Hang Up rauskam und für mich lebt Hang Up von diesem Sample, von diesem ABBA-Sample, dass aber ein Großteil der Leute dachte, das wäre von Madonna, weil die jungen Leute halt überhaupt keinen Plan hatten, so teilweise. Das
war ein zweischneidiges Schwert.
Das war wirklich, also, ne, dass man wirklich dachte, ja, geiler Song und erst so im Nachhinein vielleicht gecheckt hat, oh, da ist ja ein Sample
drin. Können wir kurz über diesen genialen Schachzug sprechen, dass Madonna ABBA sampled. Ja. Erstens geht's schwuler, es geht nicht schwuler.
Habt ihr aber jemals vorher einen Zusammenhang gesehen? Ich nie.
Nein,
also ich hätte auch nicht gedacht, dass Madonna ABBA geil findet. Ich hätte gedacht, die findet das ganz furchtbar.
Und Madonna kam ja auch erst, als die Band gar nicht mehr gab.
Ja.
Madonna, das erste Single ist von 83 und da gab es ABBA ja schon gar nicht mehr.
Ja,
also das hat mich auch
sie derbe hat tatsächlich, Benny, also es ist überhaupt nicht einfach, übrigens, da ranzukommen, aber zu samplen oder zu covern.
Rechtlich,
ne? Rechtlich, absolut. Ja. Das ist bei vielen anderen Acts, und die sehr bekannt sind, einfacher als bei ABBA. 1987 ist sogar mal ein ganzes Album vom Markt genommen worden, weil Dancing Queen gesampelt wurde.
Ah,
von
krass.
The KLF. Und die einzigen, die es geschafft haben, meines Wissens, waren die Fugees 1996 mit Rumble in the Jungle.
Oh Gott, das? Welcher ABBA-Song
ist das? Da haben sie da The Name of the Game, haben sie ein Sample von
genommen. Das wusste ich
gar
nicht.
Das haben die Fugees durchgekriegt irgendwie. Ja. Und Madonna hat das auch nur durchgekriegt, weil sie denen einen Fanbrief geschrieben hat angeblich.
Ach krass.
Ja, und es ist Madonna, also.
Und es ist Madonna, ja, ja.
Klar. Ja, wahrscheinlich hat das geholfen.
Ja, gut, weil du.
Ich fand es übrigens aber deswegen so ein zweischneidiges Schwert übrigens. Das war ja 2005.
Genau.
Und ich habe ja gerade von dieser Zeit erzählt, als in den 90ern das auch so gehypt wurde mit ABBA. Ich kann mich erinnern, wir haben in den 2000ern auf der Reeperbahn ABBA-Partys gestartet, wo die in einer kleinen Bar, wo die Leute wirklich die ganze Straße Schlange gestanden haben. Ach, also das war so ungefähr 2003. Mhm. Nun muss man dazu wissen, dass wenn man die ganzen Sachen so gut kennt, ne, ist es also fast 1:1 der Song Gimme Gimme a Man After Midnight, den Madonna da rausgebracht hat. Also als das erschienen ist, dachte man so ein bisschen so, alright, sie singt da eigentlich nur drüber.
Ja.
Also es war so ein bisschen, es war echt, also das war sehr einzigartig, sag ich mal ganz vorsichtig, weil die Nummer ist ja super von Madonna. Aber es war sehr einzigartig, weil die Instrumentierung ist weitestgehend so geblieben und es ist sehr selten, dass ein Song, der rauskommt, sich so stark auf ein Original stützt. Häufig ist es ja so, dass ein richtig, also gut, Stuart Price hat das übrigens produziert.
Genau.
Der hat da natürlich einen knackigen Beat drunter gesetzt. Aber ansonsten ist ein paar Flächen drin und Madonna singt halt ihre eigene Melodie drüber, ja, damit natürlich sie auch in den Credits steht.
Ja.
Und das war so ein bisschen, ich fand es damals so ein bisschen so, alright, eigentlich ist es ein Mashup, ne?
Ja, ist eigentlich auch, ich finde, es funktioniert auch nur, weil es Madonna ist und man damals wusste, sie hat es halt nicht nötig. Also sie könnte es auch krasser machen. Ja. So. Also hätte das jetzt ein No-Name gemacht, hätte es, glaube ich, gar nicht funktioniert. So.
Wir könnten eine ganze Folge über Confessions on the Dance
machen. Ja, wahrscheinlich.
So ein geiles
Album. Und ich bin dabei.
Natürlich das Video, ne? Also das muss man auch sagen. Ja. Das Video dann auch so iconic, das ist halt dann, also dann ich so weiß, dass
Konzept Disco und der erste Song und dann Sample man ABBA, das stimmt.
So ein Hype gab es auch nicht nochmal. Ich weiß, dass sich das damals immer jeder gewünscht hat und es lief in jedem Club und es war egal, ob hetero, homo, das war so Madonna, Zenit, so
und kam das nicht. 20 Jahre nach ihrem Debüt war das einfach ihre erfolgreichste Single aller Zeiten, obwohl sie da schon die Größe war, die sie heute ist.
Das war echt Wahnsinn. Mega. Dann wurde es ja so ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Also es gab ja noch das Musical, was irgendwie in diversen Ländern weiterlief und so. Es gab die Filme, die ABBA-Musical-Filme, die auch die zwei erfolgreichsten Musical-Filme sind.
Genau, Meryl Streep und Pierce Brosnan, wohlgemerkt.
Ne? Und im zweiten Teil mit Cher.
Ja, mit Cher. Geil.
Und da kommen wir auch zu Cher, weil ich finde, Cher war ja dann die zuletzt wieder so ein bisschen für so einen ABBA-Hype gesorgt hat mit ihrem ABBA-Album. Und das war ja so ein bisschen Hand in Hand mit der Zeit, wo man dann wusste, dass ABBA wieder zu viert so sich irgendwie wieder zusammentrifft und da was kommt und so. Wie habt ihr jetzt so die letzte Zeit erlebt? Also noch nicht über das Comeback sprechen, sondern wirklich so die Zeit davor, so mit dem Cher-Album. Und kam da wieder so ein ABBA-Hype oder hattet ihr das Gefühl, es gab nie so eine Flaute?
Also ich erstmal, aber generell, ich habe immer so einen persönlichen ABBA-Hype, mal und mal nicht so. Also ich höre die Band einfach sehr, sehr gerne. Das Cher-ABBA-Album, ich weiß nicht, ich mag das nicht so gern.
Ich mag es auch überhaupt nicht.
Ich mag das eigentlich gar nicht. Nee.
Ich mag es auch gar nicht.
Aber ich war auf der Tour.
Ja, ich auch. Auf der Wobei, das war ja nicht das war ja keine ABBA-Tour.
Nee, aber sie hatte so einen ABBA-Part.
Ja, also mit drei Songs oder so.
Das hat, muss ich traurigerweise zugeben, echt Spaß gemacht.
Ich war auch da und es ist einfach, live war alles geil. Also alles war geil.
Ja, aber guck mal, auch da schon wieder. Erst sampled Madonna, ABBA und dann covered Cher, aber also wir leben halt echt so eine richtige Homo-Bubble, ne?
Ja, also ist das wirklich alles so. Eins. Hm? Ja. Wie war es bei dir, Chris?
Ich muss euch zustimmen. Also ich fand Chers Comeback damals mega mit ihrem 90er-Hit
Believe
und all dem, was danach kam. Ich bin aber davor und danach nicht so ein riesen Cher-Fan gewesen. Sie ist aber extrem einzigartig, mega Respekt, sehr, sehr markante Stimme. Und auch das ist ja wieder ein Beweis für die Qualität von ABBA-Musik, weil Cher hat es ja gar nicht nötig. Also eigentlich irgendwie sich auf bekannte andere Acts zu stützen. Eben. Das hat Madonna eigentlich auch nicht nötig.
Ja.
Und daran sieht man, dass übrigens ABBA haben das schon gar nicht nötig, ein Comeback hinzulegen. Und daran sieht man aber, wie einig sich die Welt ist, oder sagen wir mal so Teile der Welt, ne? Die Musikwelt. Willen, also klar, die Musikwelt, sicherlich. Wobei ich glaube, in der Rolling Stone sind sie gerade Titelblatt und da ist im Editorial, wird gleich erwähnt, so für alle Leute, die eher so auf Rock stehen. Wir haben auch die großen Größen irgendwie des Rock-Bereichs in diesem Magazin. Es wird trotzdem immer noch so ein bisschen darauf hingewiesen. Ne? Also klar, polarisieren aber auch immer noch so ein bisschen. Aber anhand des Erfolges bei großen Stars sieht man einfach, was für einen Einfluss diese Band hatte.
Ja, voll. Ich muss auch sagen, also ich frage mich auch, wie das Cher dann mit den Rechten gemacht hat, ob das dann über den Film kam, weil sie hat ja alle Hits einfach mal auf dieses Album gepackt, oder ob ABBA gesagt haben, okay, es ist Cher, das ist, sie hat die Erde, sie hat die Erde in 7 Tagen erschaffen.
Ich glaube, die saßen alle beim Mittag und dann hat Cher gesagt, sag mal, kann ich 1, 2 Songs aufnehmen? Und Björn so, ja komm, mach ein paar. Und Cher so, ja okay. Ich glaube, da müssen die nicht groß anfragen.
Ich glaube, Cher hat denen einfach geschrieben, ich mach das jetzt. Und keiner traut sich, nein zu sagen.
Ich mach das jetzt, Bitch. Okay.
Ja, dann kommen wir doch mal zum Comeback. Weil ich muss sagen, das Comeback wurde ja auch so, also klar, groß gefeiert bei den Fans. Weil ich meine, das ist egal, wer nach 40 Jahren zurückkommt. Das ist einfach unfassbar. Aber es gab ja auch viel Kritik, weil auch viele dieses ganze Hologramm-Ding nicht fühlen. Das gab es ja auch schon bei Whitney Houston und Michael Jackson. So Hologramm-Shows, die geplant waren, die dann nicht stattgefunden haben, weil Fans gesagt haben, ey, das wollen wir nicht sehen. Und bei ABBA ist jetzt der Unterschied, dass die ja noch leben. Also die haben es halt selber, ne, mitkreiert. Die haben sich ja vor diese Technik gestellt und es wahrscheinlich auch selber performt. Und es wird jetzt einfach nur noch digitalisiert. Das war jetzt natürlich bei Michael Jackson und Whitney Houston nach ihrem Tod, wo dann auch viele gesagt haben, der Künstler kann gar nicht mehr mitsprechen. Wir wissen gar nicht, ob der Künstler das freigegeben hätte, was ihr da macht, ob das überhaupt gut ist. So, wie seht ihr das? Also ist es cool, sich eine Show, oder für alle, die es nicht wissen, es wird ja in London eine Show geben in einer Arena, die extra dafür gebaut wird, wo es halt so hologrammmäßig ein ABBA-Konzert geben wird, was aber ABBA ja extra dafür eingespielt und aufgenommen haben. Also irgendwie ist es schon mehr als nur eine digitale Reproduktion. Ne, so. Meint ihr, das ist cool oder hätten sie es lassen sollen?
Also ich finde das schon cool. Also man darf nicht vergessen, dass dort auch eine Liveband spielt. Mhm. Und eben dieses Einzigartige ist halt spannend, sagen wir mal so. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und klar, dann wird das erst vor Ort sich rausstellen, ob man ein komisches Gefühl hat oder nicht. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Weil es war eigentlich schon immer klar, dass die wirklich nicht mehr auf Tour gehen. Also wenn man sich mit ABBA beschäftigt, dann weiß man, dass das durch Agnetas Flugangst sowas nicht mehr möglich ist. Abgesehen davon sind die auch in einem sehr stolzen Alter und man muss mal wirklich irgendwie einen Respekt ausdrücken dafür, dass Leute, die ihr ganzes Leben lang so eine Karriere auf die Beine gestellt haben, 40 Jahre später nochmal zusammenkommen. Das ist unabhängig davon, ob man jetzt die Musik mag oder nicht, das ist wirklich rührend. Ich finde das wirklich rührend.
Also, in welchem Alter sind ihr? So circa?
Mitte 70.
Mitte 70, okay. Und da ist eine Tour absolut aussichtslos gewesen. Und umso geiler ist es doch, dass man die im Grunde von 1979 konservierten Personen dann auf der Bühne sieht. Ich bin unglaublich gespannt auf die Setlist, was sie da mit einbauen. Also es sind von den neuen Sachen ja nur die beiden Lieder. Und Benny sagte, glaube ich, schon, dass sie da sehr gespannt auch drauf waren, dass sie eben nicht nur die Hits unterbringen. Mein persönliches ABBA-Favorite ist ja Move On von dem The Album. Das ist mein absolutes Favorite. Und ich hoffe, dass sie das spielen.
Ich hoffe auch vielleicht euer Love on Me.
Ja, das
bitte
auch.
Ich werde es mir auch safe angucken. Alleine deshalb schon, weil sie halt so sehr involviert sind. Ne?
Ja.
Weil man muss sich klar machen, die haben zwar die Gesichter von Ende der 70er genommen, aber alle vier haben quasi das Konzert einmal in einem Studio durchgespielt. Also mit so Punkte am Körper, damit man das per Computer dann einfügen kann. Aber sie haben das alle einmal quasi performt. Und das macht das für mich total besonders. Und wo ich auch sagen muss, so einer meiner großen musikalischen Träume ist es mal, wenigstens einen der vier mal live zu sehen.
Mhm.
Nur weil sie sind, wer sie sind. Nur selbst wenn Björn oder so 500 Meter von mir entfernt steht, ist mir egal, aber einfach mal gesehen zu haben,
das wäre ein Traum. Aber wäre es dann nicht eine Lösung gewesen, wenn man jetzt Flugangst hat, so eine London Residency zu machen? Also ja, mit gesagt, so mit 40 70, Shows. Ne? Naja, ich meine, Cher tourt halt mit dem Alter, richtig. Ja, ne?
Die also, lässt sich auch nur so auf die Bühne karren, stellt sich dahin, weil, singt und wieder raus.
Könnten die ja genauso machen. Also, ich meine, aber ich
glaube, weißt du, wenn du 40 Jahre lang gar nicht mehr so richtig. Gut, ich meine, man muss sagen, Agnetha hat ja sogar von Gary Barlow eine Platte produziert. Wie findest du die eigentlich?
Genau. Also ich, aber sie ist einmal mit ihm aufgetreten. Ne?
Gary Barlow ist eigentlich ein super
Musiker. Ja.
Ich habe mich total gewundert, warum da so eine Platte. Also Entschuldigung, aber ich fand das so auch so ein bisschen. Ich habe wesentlich mehr erwartet. Mhm. Also Agnetha war ja nun klar aktiv, aber also dieses ganze Riesending, das ist schon lange her gewesen und ich glaube, die sind in einem ganz anderen Modus.
Also die wollen das einfach auch nicht.
Nee, das ist, ja. Also die Jungs schon, die haben schon Bock, das merkt man auch, ja. Aber die Mädels möchten das eigentlich. Ja. Mädels ist auch gut für Mitte 70. Ja. Die Frauen mögen das auch nicht so gerne, mögen das nicht mehr so gerne so. Nee, das war, glaube ich, auch deren Bedingung. Also die haben gesagt, wir machen nochmal Musik mit euch, wir machen dieses Album, vorausgesetzt, wir müssen keine Interviews geben, wir müssen nicht nochmal auf die Bühne, dann machen wir das.
Ja. Ja, das Coole daran ist, finde ich, dass man das ja eigentlich so über Jahrzehnte theoretisch ja auch beibehalten kann. Also es könnte selbst nach deren Ableben ein ABBA-Museum bleiben, also wie gefühlt. Ne? Also, dass das, ja, also dass diese Shows einfach immer weitergehen, weil ich glaube schon, also ich glaube schon, dass du ein paar Jährchen das immer ausverkauft haben wirst so und der Hype, also ich weiß gar nicht, ob das so abbricht, weil ich würde auch sagen, jede Schulklasse aus UK wird da doch hinfahren. So allein, weil das Allgemeinwissen ist, weil das Popkultur ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das zeitlich gar nicht so eingegrenzt sein wird.
Der Direktor der Schule wäre das in meinem Lehrplan drin.
Richtig.
Definitiv.
Ja. Aber in deinem Lehrplan wäre auch Britney Spears.
Natürlich. Aber alles, was so Rechtswissenschaft betrifft, damit man das am Fall von Britney Spears anwenden kann.
Richtig.
Das wäre so mein Fach.
Ja. Nee, aber wisst ihr, was ich meine? Also es hat ein bisschen mehr Charakter als so eine, einfach nur eine Show. Also ich finde auch nicht, dass es das ein Konzertersatz ist. Es hat mehr was von einem, ja, für so ein Monumentum oder ne, also oder wirklich Museum, ne? So was man dann so live erlebt, weil das kannst du ja einfach so jahrelang weiter betreiben.
Die stehen da ja auch vor allen Dingen zu, ne? Also in diesem Interview hat Benny ganz leger sitzend da irgendwie in diesem Hochhaus, wo es stattgefunden hat, und man hinter ihnen im Fenster schon gesehen hat, was für eine Baustelle da steht, hat er halt ganz leger gesagt, das Schöne daran ist, dass man nicht über Geld nachdenken muss. Ja. Also die sind da auch ganz relaxed, ne? Und das nimmt man denen aber auch ab, dass es was abgefahren ist. Ne? Ja. Also aber man nimmt denen ab, dass sie es einfach echt nicht mehr nötig haben.
Das habe ich sogar gesehen und ich meine, das bezieht sich auch auf das Album. Also es ist nochmal was anderes, wenn du sowas machst, weil du es machen musst, ne? Weil du Geld brauchst oder wenn du es machst, weil du einfach Bock hast.
Aber natürlich, wenn du mal auf Facebook oder so guckst und den Beitrag zu denen und zu dieser Tour, dann sind die Hälfte der Kommentare ist, ja, weil sie das Geld brauchen.
Ja, so, Leute, das, also wer sich mit denen befasst, und ich befasse mich nicht mal mit denen und mir ist klar, die brauchen das Geld nicht. Sonst hätten die das vor 10 Jahren schon gemacht.
Richtig, die haben vor vielen, vielen Jahren mal ein Angebot bekommen von 1 Milliarde US-Dollar, wenn sie nochmal auf Tour gehen, haben sie abgelehnt.
Ja.
Also wenn die Geld brauchen, dann, ne, ich glaube
dann gibt es mehrere Möglichkeiten, ja, das stimmt.
Die wollen sich halt ein Monument setzen, ne?
Ja.
Also das ist durchaus ein menschliches Bedürfnis. Irgendwie.
Und einfach Bock. Vielleicht haben sie auch einfach Bock.
Ja. Und ich meine, die Tatsache, dass diese Arena extra dafür gebaut wird, das wird ja für immer diese ABBA-Arena diese bleiben.
Grafik, die überall gezeigt wird, auch die ist total spacig.
Ja, also das soll ja irgendwie so sein, dass das Publikum das Gefühl hat, da so mittendrin zu sein. Also anscheinend ist ja die ganze Arena so irgendwie aufgebaut, dass du da so nicht im Publikum stehst, dann hast du die Bühne, sondern das soll irgendwie wie gefühlt, alle sind in einem Kosmos, was natürlich mega geil
ist. Das eigentlich mit dem Vorverkauf, habt ihr da mitbekommen, was da so, was ich nämlich so toll finde, ist, dass eben weil man das immer da hat, dieses Konzert, dass man halt, wenn man mal ein anderes Konzert sehen will in UK,
kann dass man das noch kombinieren mitmachen? Kann.
Sind die eigentlich alle ausverkauft jetzt schon?
Ich habe da gar nichts mit. Gar nicht. Also ich habe ehrlich gesagt auch nicht geguckt, ich habe mal geguckt, was das so preislich sein wird. Das günstigste wird wohl 20 Pfund, also total machbar. Aber ich plane eh erst im Herbst dahin zu fahren, weil ich glaube, im Mai, Juni, Juli wird es super, super voll und überlaufen sein.
Ja,
wahrscheinlich im Herbst auch noch, aber ich habe in meinen Kopf gesetzt, ich mache das erst im Herbst.
Ja, krass. Ja. Also wenn man jetzt so guckt, also in der Hausmusik ist aber ja immer noch vertreten, dadurch, dass die halt irgendwie auch ihre Disco-Phase hatten und aber wird irgendwie im Haus immer wieder irgendwie gesampelt, benutzt und es gibt auch aus diesem Jahr schon wieder so Festival-Mitschnitte, wo dann irgendwie namhafte DJs auf einmal irgendwie ein Original-ABBA-Track spielen in ihrem Hausset und alle rasten aus. Ja. So. Also da war aber meiner Meinung nach nie weg, weil aber auch sehr für Disco steht. Habt ihr das Gefühl, dass jetzt noch mal so ein Hype kommt? Oder glaubt ihr, das wird jetzt mit dem Album noch mal so ein bisschen aufplauschen und dann haben wir in den nächsten Jahren, wird das so in Vergessenheit geraten? Also was glaubt ihr, wie viel Potenzial hat ABBA, um für immer zu bleiben. Weil ich sag mal, wenn man guckt auf TikTok und so, die jungen Leute, die tanzen doch auch alle Michael Jackson nach. Das lebt irgendwie weiter. So, ne? Und die, das Potenzial hat ja aber vielleicht auch.
Ich glaube fast, dass wir aktuell gerade in einem Aber-Hype sind, bedingt durch die neuen Songs, das Album, ne, diese Tour oder diese Residency, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, dass wir gerade in so einem kleinen Hype sind. Und was man ja auch bedenken muss, und das meine ich überhaupt nicht respektlos, aber die leben ja noch. Ja. Das heißt, wenn sie dann irgendwann nicht mehr leben,
kommt noch mal ein
Hype. Kennt man ja von allen Künstlern, die irgendwann nicht mehr da sind, ne, dann kommt das nochmal hoch. Und ich glaube deshalb, alleine deshalb schon, und sie haben ja schon diesen Legendenstatus, sie sind ja schon die, ne, die Popgruppe. Ja. Was soll da noch groß kommen? Ich glaube, der nächste große Aber-Hype kommt wirklich erst, wenn es so langsam sich dem Ende naht, wenn man das so sagen kann. Und wir befinden uns, glaube ich, gerade in so einem kleinen Mini-Hype.
Ja, voll. Also selbst ich habe ja jetzt Aber für mich entdeckt. Also
ich bin wirklich gespannt, auf wie vielen Plätzen in wie vielen Ländern das Album auf Platz 1 geht.
Bin ich auch gespannt.
Sehr gespannt.
Ja, vor allen Dingen, was da drauf ist, ne? Also wie die Songs so sind. Ne? Ja. Also bisher kennt man ja nur drei, wie wir schon mehrmals erwähnt
haben. Ja, wie findet ihr die?
Also abgesehen von Just a Notion, der jetzt letzte Woche Freitag erschienen ist, die ersten beiden gefallen mir richtig gut. Just a Notion flaut so ein bisschen ab für mich, aber ich mag die sehr gerne. Klingt halt wie Aber.
Ja, muss ich auch sagen. Also man könnte auch behaupten, die sind vor 40 Jahren entstanden.
Ja, also so. Das Ding ist, da hat Benny sich auch zu geäußert in diesem Released-Interview, was ja weltweit ausgestrahlt wurde. Er meinte, früher haben wir eben immer auf die Acts geguckt und auf die Trends. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Müssen sie auch gar nicht. Es wäre aber, glaube ich, ganz komisch, wenn man jetzt Aber irgendwie im aktuellen Dua Lipa-Style irgendwie hören würde. Die bleiben bei ihrem Sound und der ist ja auch zeitlos.
Ich habe gerade so eine Agneta im Kopf, die sagt, I got it.
Mit so einem Pferdeschwanz in so einem Bauch. Aber beide mit so einem Pferdeschwanz.
Ja, nee, insofern.
Aga.
Agneta Grande. You like my hair?
Okay, stopp. Nee, genau. Was
die bleiben, bei ihrem Stil, bei ihrem Sound.
Ja.
Knüpfen so ein bisschen da an dem letzten Album an von The Visitors, sagte einer von denen auch bei dem Interview so, als sie irgendwann im Studio festgestellt haben, dass es wieder funktioniert, meinte Björn, glaube ich, alright. Das ist der Nachfolger von The Visitors.
Mm. So.
Und übrigens spannend ist, wo wir auch gerade über die Stimmen gesprochen haben, beide wussten nicht, ob das immer noch so funktioniert mit dieser Kombination Frieda und Agneta. Und nicht zuletzt auch, weil die Stimme des Menschen ja im Laufe des Alters auch ein bisschen tiefer wird. Und Benny hat beschrieben, dass tatsächlich beide exakt einen Halbton tiefer singen.
Ach, witzig.
Ja, und das aber, als sie es dann das erste Mal ausprobiert haben, gleich schon wieder da war, dieser Glanz.
Krass.
Und da wussten sie, okay, wir müssen hier mehr machen als zwei Songs. Und ich glaube, Just a Notion, also um die Frage zu beantworten, ich fand die hatte ich ja, glaube ich, gerade schon gesagt, den ersten ganz, ganz toll.
Die Ballade.
Sich da so auch gut aufgehoben fühlt.
Der Fake.
Meine Angst im Vorfeld war so ein bisschen, dass das alles zu balladesk wird irgendwie. Ich finde, es gibt ganz großartige Balladen von ABBA, wie The Winner Takes It All. Es gibt aber auch einige Balladen, die sind sehr lieblich und so. Und das ist dann immer nicht ganz so meins. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das sehr musical-mäßig wird. Das ist es aber nicht, denn der zweite Song, Don't Shut Me Down, der setzt so ein bisschen an diese poppigere ABBA, an das Feeling an. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie in jede Aber-Welt mit all diesen 10 Songs eintauchen. Und mit dem dritten Song, da tauchen sie halt eher in so eine etwas lustigere Aber-Sache ein. Ich glaube, das ist auch ein Überbleibsel von früher. Das ist, glaube ich, ein alter Song, den sie nochmal neu beziehungsweise komplett neu produziert haben.
Ich finde, das zeigt auch nochmal die Qualität von ABBA, dass die neuen Songs klingen wie die alten Songs, dass es einfach komplett zeitlos ist.
Ja.
ABBA-Songs sind zeitlos, sie funktionieren eigentlich immer.
Das stimmt. Ja, ich finde es auch total legitim, wenn man so einen eigenen Sound hat, der so geprägt ist, dann kann man auch dann will man ja auch, dass der Sound weitergeführt wird. Wenn du der Einzige bist, der den hat, also dann finde ich es immer legitim, wenn Künstler ihrem Stil treu bleiben. Ey, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Wir sind auch schon am Ende unserer Folge. Ich will zum Abschluss auch sagen, ich habe überlegt, was gibt es denn, was man mit ABBA noch irgendwie, gab es jemals sowas nochmal? Und ich dachte, es gäbe sowas nicht nochmal, aber es gibt eine Person, die, finde ich, so ein bisschen diesen ABBA-Hype jetzt mitträgt. Und das ist nämlich Adele. Und ich erkläre auch, warum. Ah, weil Adele ist die Einzige nach Jahren, die schon wieder alle abholt. Das haben ja ABBA auch gemacht, von jung bis alt, ne? war alles dabei. Und sie ist auch die Einzige, die so jetzt wieder so Rekorde aufstellt, irgendwie neue Maßstäbe setzt und so. Und ich finde, es gibt so ein paar ABBA-Balladen, die würde ich auch Adele zutrauen. So, ist gar nicht so weit weg.
Ne?
Ja,
es ist sehr familienfreundlich.
Ja, stimmt. Eigentlich ja. So auch mit dem Hype und alles.
Aber auch mit dem Umfang vor
allem. Genau, das meine ich.
Das ist ja nun wirklich weltweit.
Ja, eben. Also, wenn, dann Adele, aber sonst würde ich sagen, sowas wie ABBA gab es einfach nie mehr.
Und Adele hat sogar einen James-Bond-Titelsong, den hat ABBA nicht.
Stimmt.
Ja. Und sag mal, ich weiß nicht, ob du das, Chris, ob du das weißt oder Jeremy, du wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Haben ABBA einen Grammy? Ich glaube nämlich nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Die haben keinen Grammy, glaube ich.
Ja, aber es haben so viele große Künstler keinen Grammy.
Ja, ja.
Also,
das aber das müssen wir nochmal nachschlagen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich
aber bestimmt Grammy-Nominierung. Das bestimmt, ja, oder?
Ich glaube nicht.
Ja, obwohl Grammy ist halt auch so sehr US, ne? Also dass wenn du da ne, irgendwie von der Academy, sag ich mal, nicht gewählt wirst, weil du da nicht so groß bist. Ja, das recherchieren wir nochmal. Ja, dann danke ich euch vielmals. Das war, finde ich, sehr informativ. Ich hoffe auch für alle anderen, die jetzt vielleicht so dachten, so, okay, aber ist es jetzt dein Ernst? Muss ich da jetzt durch? Ich hoffe, dass es trotzdem für euch interessant war. Und wir können ja auch schon mal sagen, dass auf jeden Fall René und ich auch noch eine Adele-Folge machen werden, wenn das Album kommt. Am 19. übrigens hat sie das Album ja auch verschoben, weil aber am 4. ihr Album rausbringen. Das Adele-Album am 5. Das sollte ja am 5. kommen und wurde dann verschoben. Nur deswegen sagt man, also gibt es ein paar Artikel.
Ich dachte, wir singen jetzt noch zum Abschied When All Is Said and Done von ABBA.
Ach so, okay, ja, dann also,
also ich habe mein Album übrigens nicht verschoben.
Weil ja, ABBA, richtig.
Ich will zum gleichen Termin ihr Album rausbringen.
Richtig, Chris Fleig ist verlinkt in den Shownotes. Lob und Kritik auch an René und mich. Wir sind auch in den Shownotes, also Hollywood Tramp oder René Robin mit Y. Und wir hören uns dann nächste Woche.
Hat Spaß gemacht.
Hollywood Tramp Podcast. Danke euch.
Tschüss.
Und bis dann.
Ciao.
Bye.
Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram @hollywoodtramp.